Einen besonderen Film könnt ihr am Dienstag sehen im Kulturquartier Schauspielhaus in Erfurt, und zwar Kolberg, ein Historienfilm, aber ein ungewöhnlicher Historienfilm. Ungewöhnlich deswegen, das merkt man schon, er ist 1943, 44 in Deutschland in einer höchst schwierigen Zeit, zur Zeit des Nationalsozialismus, entstanden und erst 1965 offiziell in die Kinos gekommen. Dass er nun gezeigt wird, hat damit zu tun, dass die Hauptfigur Joachim Nettelbeck heißt. Nettelbeck, da war doch was. Unser Nettelbeck-Ufer, was umbenannt werden soll in Gerd-Schramm-Ufer. Das alles zur Vorgeschichte. Einer, der sich mit dem Film gut auskennt und der in der Veranstaltung involviert ist, ist der Philosoph Dr. Urs Lindner vom Max-Weber-Kolleg hier in Erfurt. Und den habe ich jetzt am Telefon. Hallo.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, ebenso. Ich habe jetzt viel über den Film erzählt. Ich habe ihn selber noch nicht sehen können. Ist es eigentlich ein Film, den man nur sozusagen in Begleitung zeigen darf? Es gibt ja die sogenannten Verbotsfilme wie Jud Süß und so weiter aus dem Dritten Reich. Oder ist das ein Film, den ich sozusagen ganz normal auch als Blu-ray mir ausleihen kann?
Genau, es ist ein sogenannter Vorbehaltsfilm.
So war der Ausdruck, stimmt.
Genau, von demselben Regisseur, der Jud Süß gedreht hat, nämlich Goebbels. Star-Regisseur Veit Harlan. Und der Film ist in der Tat, darf nur gezeigt werden mit fachkundiger Einführung und Moderation der Diskussion im Anschluss. Und dafür haben wir die Colonize Erfurt, die Veranstaltung in die Wege geleitet hat, haben wir den Dokumentarfilmer und Filmkritiker Felix Möller gewonnen, der wird das machen, und der ist da absolut einschlägig. Der hat auch Dokumentarfilme über Harlan und die Familie von Harlan gemacht, beziehungsweise auch über das NS-Kino, und hat jetzt zuletzt 2021 auch eine Doku gemacht, die heißt Jud Süß 2.0 und sich dem Antisemitismus in den bei den Querdenkerinnen in der Pandemie widmet.
Jud Süß ist natürlich der Film, bei dem man sofort aufhorcht und weiß, das ist ein Film, der ein richtiger Propagandafilm gegen die Juden. Bei Kolberg ist es so, dass vielen, glaube ich, das nicht so klar ist, was der Hintergrund ist. Genau deswegen wollen wir vielleicht schon im Vorfeld ein bisschen drüber sprechen. Vieles erfahren wir dann ja am Dienstag durch Felix Möller, haben Sie ja gerade gesagt. Man muss dazu sagen, dass dieser Film ja im Anfang des 19. Jahrhunderts spielt, also 1807, da gab es die Belagerung Kolbergs. Kolbergs, muss man dazu sagen, ist eine Festung gewesen, und das war während der Zeit, als Napoleon im Grunde halb Europa überrannt und erobert hat und es eben um Durchhalten ging, und das können Sie, glaube ich, jetzt besser erzählen. Man hat den Film nicht umsonst dann 1943, 44 gedreht, weil da ging es ja dann auch um Durchhalten.
Genau, das ist das zentrale Motiv. Der Film wurde von Goebbels persönlich in Auftrag gegeben nach seiner berühmten Sportpalastrede im Frühjahr 1943. Das kennen die meisten, wo er dann in die Runde der Nazi-Funktionäre fragt, wollt ihr den totalen Krieg? Und sie jubeln alle und sagen ja. Und der Film sollte eben nochmal dann sämtliche Ressourcen für den vermeintlichen Endsieg mobilisieren und die Deutschen eben zum Durchhalten animieren. Und der wurde dann, hat dann länger gedauert, die Drehzeiten, der Dreh hat länger gedauert, Goebbels hat auch immer wieder interveniert, und er war dann erst Anfang 1945 fertig. Und das, wenn ich das gleich noch ergänzen darf, wurde dann gezeigt, auch der Öffentlichkeit noch am 30. Januar 1945, um den 12. Jahrestag der sogenannten Machtergreifung zu feiern. Also er war tatsächlich dann noch in den Kinos, aber es war natürlich dann schon grotesk, weil eigentlich kaum mehr jemand daran geglaubt hat, dass der Endsieg noch zu erreichen ist. Aber wie Sie gesagt haben, der Stoff, an dem sich der Film orientiert, sind die antinapoleonischen Kriege, genauer gesagt die Belagerung der westpreußischen Hafenstadt Kolberg im Jahr 1807. Und dazu muss man sich den Kontext vor Augen führen. Der Kontext war, dass eben Napoleon die preußische Armee 1806 im Herbst bei Jena und Auerstedt, also um die Ecke von Erfurt, vernichtend geschlagen hatte. Preußische Staat war in Auflösung begriffen. Die allermeisten Festungen, unter anderem Erfurt, haben auf Drängen der Bürgerschaft kapituliert, weil es völlig klar war, es ist aussichtslos.
Also Erfurt war zu dieser Zeit besetzt, kann man sagen, als der Film spielt, war Erfurt quasi von den Franzosen besetzt.
Genau, Erfurt hatte schon kapituliert, weil eben die Bürgerinnen nicht wollten, dass ihre Stadt zerbombt wird, beziehungsweise dass dann geplündert wird danach. Und deswegen hatten sie kapituliert und dann waren die Franzosen schon da. Und eben Kolberg war zusammen mit zwei, drei anderen Festungen, Graudenz war eine andere, war eine der ganz wenigen, die nicht kapituliert haben und wo es eben darum ging, die nationale Ehre, also das war das primäre Ziel, die nationale Ehre eben aufrechtzuerhalten. Und tatsächlich hat die Stadt, deswegen ist auch dieser Mythos dann um Kolberg entstanden, hat sie tatsächlich durchgehalten, bis der Waffenstillstand dann offiziell war, also und dann die Belagerung abgebrochen wurde, also vor dem Frieden von Tilsit. Und deswegen ist das so ein Mythos geworden und eben Nettelbeck und war da zusammen mit Gneisenau, der ja auch, also dem preußischen Offizier, der ja auch eine Verbindung zu Erfurt hat, im Übrigen war so der Hauptorganisator der Verteidigung.
Das macht es ja auch so interessant, so einer der wenigen Filme sein, in dem eben Joachim Nettelbeck so im Mittelpunkt einer Geschichte steht. Ich sage mal so, bei der ganzen Umbenennungsdiskussion jetzt vom Nettelbeck-Ufer und Gerd-Schramm-Ufer ist, glaube ich, vielen Erfurtern und Erfurterinnen nicht klar gewesen, wer Nettelbeck oder was Nettelbeck eigentlich war. Also ich gehörte zu denen, ich gestehe hier mein Unwissen und ich habe erst gedacht, das wäre eine Pflanze, ja, die am Ufer wächst. Ja, die und jetzt erfährt man das alles erst, aber das macht den Film ja vielleicht auch nochmal interessant, die Rolle von Joachim Nettelbeck, der in dem Film sicherlich sehr gut wegkommt. Der wird ja auch von Heinrich George gespielt, einem der damals populärsten Uferschauspieler.
Genau, also Nettelbeck ist genau der Volksheld in dem Film, der er das ganze 19. Jahrhundert über schon war. Und deswegen, man muss sozusagen in der Debatte um die Umbenennung kam ja auch immer wieder vor, ja, wurde ja auch die thematisiert, dass eben Nettelbeck eine Propaganda-Ikone der Nazis war. Und dann wurde immer wieder gesagt, ja, die Nazis haben doch Nettelbeck instrumentalisiert. Und das Interessante ist halt, es gibt durch das ganze 19. Jahrhundert im Prinzip bis 1989 einen nationalistischen Mythos von der Verteidigung Kolbergs, wo eben Nettelbeck die zentrale Figur ist. Und Nettelbeck hat an diesem Mythos, der schon 1807 direkt nach der Belagerung entstanden ist, eben mit seiner eigenen Autobiografie kräftig mitgestrickt. Und man muss sich das wirklich vor Augen halten. Es gab in diesen mehr als 150 Jahren, es gab über 31 Editionen der Autobiografie. Es gab 25 Adaptionen in Buchlänge, drei Theaterstücke, den Propagandafilm und natürlich unzählige Zeitschriftenartikel. Es wurden in Deutschland viele Straßen nach Nettelbeck
benannt. Das fällt auf, genau, dass da benannt genau. wurden. Aber das ist ja ganz interessant, Sie begründen das jetzt ganz, ganz gut, warum sich, oder na, ich weiß nicht, ob man das mal als Frage formulieren kann, der Mythos hat sich offenkundig sehr lange gehalten. Oder ich frage einfach mal dazu, warum ist denn so spät erst rausgekommen, dass er sozusagen auch Sklavenhandel mitbetrieben hat? Das ist ja genau jetzt der Punkt, an dem sich die Diskussion entzündet hat, warum die Straße oder das Ufer umbenannt werden soll. Also hat es damit zu tun, dass es lange Zeit kein Internet gab, dass man da schwer recherchieren konnte und dass lange Zeit eben dieser Mythos alles andere überlagert hat? Oder haben Sie da eine Erklärung für, warum er so lange eigentlich so als der Held dagestanden hat?
Also man muss sehen, die Heldenverehrung von Nettelbeck bestand aus zwei Teilen. Also die große Erzählung bei der Heldenverehrung ist Kolberg, dieser Nationalmythos von Opferwillen für die Nation durchhalten zugunsten der nationalen Ehre. Und dann gibt es noch die Nebenerzählung von Nettelbeck als Kolonialpionier. Dass Nettelbeck eben, das haben wir ja auch herausgestellt, in der Umbenennung versucht hat, drei preußische Könige zum Erwerb von Kolonien zu bewegen, unter anderem einen Versklavungsstützpunkt in Westafrika und plantagenbasierte Kolonien in der Karibik. Also das gibt es so als zweite Erzählung, die nicht ganz so prominent ist wie die vom Retter von Kolberg. Und das Interessante ist, beide Erzählungen beruhen auf einer Verdrängung der Beteiligung von Nettelbeck am transatlantischen Versklavungshandel. Und die Verdrängung funktioniert auf ganz unterschiedliche Weise. Teilweise wird es einfach nicht erwähnt, wird es totgeschwiegen. Zum Beispiel ist das auch in dem Propagandafilm der Nazis nicht Thema, auch nicht in dem Nationaldrama von Paul Heyse von 1865, an dem sich Harlan orientiert hat. Aber auch das ist so eine Strategie, aber dann gibt es halt auch noch andere Strategien, die sich heute im Übrigen wiederfinden. Das heißt, es wird dann erwähnt, aber dann wird halt gesagt, ja, Nettelbeck war eben ein Kind seiner Zeit. Oder es wird dann zum Beispiel nur erwähnt, dass Nettelbeck eben als Elfjähriger auf Versklavungsschiffen gefahren ist und nicht in seinen 30er Jahren ein Obersteuermann eben war. Das
heißt, also hat ihn dann plötzlich zum Kind gemacht, damit er da nichts zu tun haben muss.
Genau, es ist kindliche Unschuld, wo der arme Nettelbeck reingeraten ist. Und dann gibt es aber natürlich, das ist sozusagen, das ist meine Lieblingsquelle in dieser ganzen irrsinnigen Geschichte. Ein Buch von einem Schriftsteller, Kurt Maronde heißt der. Der hat, die erste Auflage ist 1936 und also Nazi-Zeit. Und Maronde gehörte halt zu den Kolonialrevisionisten, also denen, die wollten, dass eben Deutschland die Kolonien wiederbekommt in Afrika, die es 1919 mit dem Versailler Frieden verloren hatte. Und Maronde schreibt dann dieses Buch und erklärt da, ja, Nettelbeck hatte zwei zentrale Lebensziele. Lebensziel Nummer eins war der Erwerb von Kolonien für Deutschland, aber ohne Sklaverei. Anders als die Briten, die Sklaverei hatten, wollte er den guten Weg zu den Kolonien ohne Sklaverei bahnen. Zweites Ziel, Abschaffung der Sklaverei. Was natürlich grotesk ist. Nettelbeck wollte nicht die Sklaverei abschaffen. Also es ist eine komplette Verdrehung. Und dann gibt es 1954 von diesem Band eine Zweitauflage und in Westdeutschland im Übrigen. Und da hat dann Nettelbeck nur noch ein Lebensziel, nämlich die Abschaffung der Sklaverei. Weil natürlich 1954 war der Kolonialrevisionismus nicht mehr so hoch im Kurs.
Den Zeitgeist kann man ganz gut wiedersehen, ne? Wie der sich widerspiegelt auch. Ne?
Genau. Also es gibt halt so in dieser Heldenerzählung von Nettelbeck, die basiert fundamental auf einer Verdrängung der Sklaverei beziehungsweise seiner Beteiligung an der Sklaverei die in allen verschiedenen Formen stattfindet und auch wirklich die groteske Verdrehung der Tatsachen bis ins Gegenteil beinhaltet.
Gegen Ende des Gesprächs, aber noch ein bisschen neugierig machen auf den Abend am Dienstag. Der Film ist ja zu sehen, da können wir ein bisschen nochmal drauf eingehen, wie der Ablauf denn sein wird. Also zunächst wird ja erstmal der Film gezeigt werden und dann gibt es eine Diskussion, oder wie läuft es genau ab? Also vor dem Film wird ja kaum diskutieren.
Genau, es läuft so ab, dass Felix Möller zunächst eine Einführung macht. Das wird ungefähr eine Viertelstunde dauern, wo er, denke ich, auch so einfach die wichtigsten Hintergründe zur Entstehung des Films uns präsentiert, beziehungsweise wahrscheinlich auch nochmal auf ein paar cineastische Dinge eingeht, von denen ich nichts weiß. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und danach wird der Film gezeigt. ein Dreiviertelstunden lang und dann gibt es eine Diskussion. Also deswegen wird die Veranstaltung wahrscheinlich nicht wie angekündigt bis 21 Uhr, sondern eher bis 23 Uhr dauern.
Also erst den Film, genau, und die Diskussion selber wird ja auch noch mal ein bisschen gehen. Und ich kann nur sagen, also das wird bestimmt sehr, sehr interessant werden. Ich werde die Gelegenheit auch nutzen, mir diesen Film mal anzuschauen, der eben sehr, sehr aufwendig gedreht wurde, aber eben ein Propagandafilm ist und bleibt. Und werden wir, wie gesagt, genaueres erfahren. Also nochmal die Hauptfakten: am Dienstag vorbeikommen zum Kulturquartier Schauspielhaus, Klostergang 4. 19 Uhr geht es los und der Film Kolberg wird gezeigt. Und anschließend gibt es eine Diskussion mit dem Filmkritiker Felix Möller. Und bei mir war es am Telefon Urs Lindner, Dr. Urs Lindner, der sozusagen auch mit in die Veranstaltung involviert ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war mir wie immer eine Freude und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass ich bei Radio Frei war.